steht direkt vor meinem Fenster ein Bild eingerahmt. Auf dem Bild sieht man einen Sternenhimmel und darauf steht einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, vielleicht auch mein Lieblingsvers, Daniel 12, Vers 3b. Und diejenigen, welche viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Die Hoffnung für alle Übersetzer ist ein bisschen freier. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Ich weiß, wahrscheinlich möchte hier jeder wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Hört sich auch toll an. Ja, dann frag dich bitte, hast du vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt? Nicht wenigen. Hast du vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt? In Matthäus 9, 37 lesen wir, Jesus spricht das zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, Arbeiter aber sind nur wenige. Die Ernte ist groß, Arbeiter gibt es aber nur wenige. Ist es nicht traurig, dass es nur wenige Arbeiter gibt? Und dabei ist die Ernte zumindest für uns unüberschaubar groß. Wieso packen nur so wenige mit an? Wie eine Baustelle, das kennt hier jeder, wo ein paar Männer mit anpacken und der Rest steht einfach sinnlos herum und guckt zu, obwohl es so viel zu tun gäbe. Ich muss jetzt in meiner Einleitung sehr weit ausholen. Bitte, wie viele Menschen kennst du, die da draußen ziellos umherlaufen und auf der Suche sind nach einem Sinn im Leben? Wie viele wissen nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen, wie sie ihrer Zeit, die sie hier auf Erden haben, einen Sinn geben können? Sie suchen und suchen. Die 15- bis 20-Jährigen suchen ihren Sinn im Leben, am Wochenende auf Partys und in der Woche bei einem möglichst erfolgreichen Schulabschluss, Ganztagsschule, von morgens bis abends in der Schule, alles fürs Abitur. Dann werden sie 20 und sie suchen ihren Sinn im Leben am Wochenende auf Partys und in der Woche bei der größtmöglichen Karriereleiter, die sie hinaufklettern können. Irgendein Studium muss es sein. Möglichst hoch hinaus, erstmal Geld verdienen. Dann werden sie 30. Die 30-jährigen verzweifelten Singles, ich nehme jetzt mal die Single-Frauen, suchen ihr Glück am Wochenende auf Partys und in der Woche verzweifelten Single-Börsen auf der Suche nach einem Mann, der ihr ganzes Leben auf einen Schlag mit Sinn erfüllen soll. Denn ihre tiefe innere Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Leben projizieren sie vollständig auf das Fehlen eines Partners. Dass auch nur irgendein Mann dieser Welt, dieser Herausforderung gerecht werden kann, ist selbstverständlich eine absolute Illusion. Es ist natürlich nichts Verkehrtes daran, sich einen Partner zu suchen, aber die Vorstellung, dass ein Partner die Leere in ihrem eigenen Herzen vollständig füllen kann, und die Realität krachen dann nach einiger Zeit so hart zusammen, dass sie wieder auf die Suche nach etwas gehen, das die Leere in ihrem Herzen nun füllen soll. Ihr Mann war nicht imstande, die unendliche Leere in ihrem Herzen zu füllen. Anstatt zu verstehen, dass ihre mit Fehlern behaftete Beziehung darauf hinweist, dass vollkommener Friede im Herzen nur bei Gott zu finden ist, machen sie sich weiter auf die Suche. Als nächstes müssen zwangsweise ihre eigenen Kinder die Leere in ihrem Herzen füllen. Das mag mehr oder weniger gelingen. Nach 20 Jahren ziehen die Kinder dann von zu Hause aus und auf einmal ist die Leere wieder da. Nun versuchen diese Leute mit möglichst vielen Freizeitaktivitäten zu füllen. Tennisverein, Tanzverein, Wandern. Das wird mit dem Alter und dem dahinscheidenden Körper aber umso schwieriger. Sportvereine sind natürlich nichts Böses, aber auf Dauer wird das die Leere in ihrem Herzen auch nicht füllen. Nun gut, sollte man im hohen Alter nicht mehr fit genug für Sport, aber dennoch irgendwie halbwegs gesund sein, geht man eben, solange die ersparte Rente es zulässt, auf Reisen. Man reist umher, guckt sich all die schönen Strände, Städte und Länder an, wofür man als fünfköpfige Familie in der Regel kein Geld hatte und versucht, die Leere in seinem Herzen damit zu füllen. Ja, und dann wird man vielleicht 80. Und auch dann suchen und suchen die Leute nach Dingen, die ihre tiefe Leere im Herzen vielleicht füllen können. So langsam müsste es ihnen dämmern. Wie schnell sind die letzten 80 Jahre verflogen? Man lebt nicht ewig. So langsam sollte man sich doch Gedanken machen. Muss ich eines Tages vielleicht Rechenschaft für mein Leben ablegen? Was passiert, wenn ich sterbe? In einem Interview habe ich mal gehört, ich glaube, es war der 80-jährige ehemalige Chef einer bekannten Bank. Er sagte, also ich genieße das Leben in vollen Zügen. An den Tod, nein, an den Tod verschwende ich keinen Gedanken. Ja, Er genießt das Leben in vollen Zügen. An den Tod verschwendet er keinen Gedanken. Das Interview ist jetzt knapp 20 Jahre her. Der Tod hat ihn mittlerweile sicherlich eingeholt. Er hat all die Jahre seines Lebens versucht, die tiefe Leere in seinem Herzen zu füllen, mit allem, was man sich von Geld kaufen kann. Und es diente alles lediglich dazu, um sich nicht der alles entscheidenden Wahrheit stellen zu müssen, um sich nicht der Frage zu stellen, was passiert, wenn ich sterbe? Muss ich vielleicht doch Rechenschaft ablegen? Aber nein, der Banker wollte möglichst lange zum Ende den Gedanken an den Tod, die tiefe Urangst des Menschen, verdrängen. Ja, jetzt einige Jahre nach seinem Tod wird er wissen, was dann passiert. Jeder muss sich dieser Angst eines Tages doch stellen. Die Entscheidung, die du Zeit deines Lebens triffst oder eben nicht triffst, bestimmt deine Ewigkeit. Und die mit Abstand allerdümmste Antwort auf die Frage, was der Sinn im Leben ist, beziehungsweise wonach man sucht. Ich habe vor ein paar Jahren, war das mal, eine Bekannte gefragt, ey, bitte, sag mir, was denkst du, ist der Sinn des Lebens, wonach suchst du? Und sie hat mir gesagt, also Ingo, das Schönste im Leben, der Sinn meines Lebens, ist es, immer auf der Suche zu sein und nie anzukommen. Ist das nicht schön, Ingo? Immer auf der Suche zu sein und nie anzukommen. Ey, bitte, was soll daran schön sein? Das ist das Dümmste, das ich jemals gehört habe. Immer auf der Suche zu sein und nie anzukommen. Wie traurig. Du läufst und läufst und läufst und kommst nie an. Und das erinnert mich an einen Albtraum, wo man versucht zu laufen, aber man kommt nicht von der Stelle. Ja, Ingo, der Weg ist doch das Ziel. Versucht sich heute die breite Masse der Bevölkerung einzureden. Ich kann das nicht mehr hören. Der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. In Philipper 3,14 sagt Paulus, ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Denn er ist ja selber noch auf dem Weg. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, hat die Menschheit nur erfunden, um dich von der Wahrheit abzulenken, weil sie den Glauben an die Ewigkeit verloren haben und es ablehnen, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen zu müssen. Und da keiner mehr daran glauben will, überlegt man sich halt neue irreführende, inhaltslose Aussagen, um seine eigenen Irrwege irgendwie zu rechtfertigen. Und diese Leute mühen sich ab, ein Leben lang suchen und suchen und finden keinen Frieden, vielleicht scheinbar für kurze Zeit. Doch schnell merken sie, sie müssen weitersuchen. Der Ehepartner konnte die Leere auf Dauer nicht füllen, die Kinder auch nicht, das Geld und die vielen Reisen auch nicht. Und so geht die Suche immer weiter. Bitte sag mir, wie viele Leute kennst du, die da draußen genauso sinnlos umherirren? Also ehrlich gesagt, mir fallen fast nur solche Leute ein, die sinnlos umherirren. Auch wenn sie sich für die größten Gewinner halten, auch wenn sie von ihren Freunden, Bekannten, Verwandten und Fans als die größten Gewinner dastehen, die scheinbar auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Schlussendlich, mit ihrem Tod verlieren sie alles, wofür sie so lange hart gearbeitet haben, einschließlich sich selbst. Die größten Gewinner dieser Weltzeit werden mit ihrem Tod zu den größten Verlierern. Sie gehen verloren. Eine Definition von verloren ist, nicht mehr zu retten. Jede Bemühung ist zwecklos. Aber diejenigen, die ihr Leben aufgegeben und es verlieren an Christus, die nicht mehr sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen gehören, sondern ganz und gar ihrem Herrn Jesus Christus folgen, die sich selbst in die Sklaverei Christi verkaufen, die heute vor der Welt als die scheinbaren großen Loser und Verlierer dastehen, die ausgelacht und verfolgt werden um des Namens Christi willen. Schlussendlich werden sie die großen Gewinner sein. Matthäus 16,25. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Viel zu viele sind es, die ihr Leben retten wollen, gleichzeitig aber alles verlieren. Und schlussendlich sind sie selbst nicht mehr zu retten. Diese Leute findest du in der ganzen Welt, massenweise. Die große Masse ist es, die verloren geht. Guck nur mal in deinen Bekanntenkreis. Wie viele Menschen, die du kennst, vielleicht sogar magst, vielleicht sogar lieb hast oder sogar liebst. Wie viele von ihnen kennen Christus nicht und sind und bleiben ihr Leben lang auf der Suche? Und dann gehen sie verloren. Also, Diese Predigt ist nur sekundär an alle gerichtet, die Christus noch nicht kennen. Sie ist primär vielmehr an alle gerichtet, die Christus bereits als ihren Heiland und Herrn angenommen haben. Also, warum habe ich das gerade alles gesagt? Gott hat uns, dir und mir einen Auftrag gegeben. Markus 16, 15. Es sind einige der letzten Worte Jesu, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Für dich, der du dich zu Christus bekannt hast, genau für dich gelten diese Worte. Ich möchte, dass sich jeder heute die Frage stellt, oder beziehungsweise kennst du folgende Gedanken? Also ich bin mir sicher, du sitzt jetzt hier und denkst, ja, ich möchte wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Ja, ich möchte für Gottes Reich arbeiten. Ja, ich habe auch so viele Bekannte, die Christus noch nicht kennen, aber, ach Herr, wer bin ich schon, dass du mich senden willst? Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst? Was soll ich den Leuten sagen? Sie werden mir eh nicht glauben. Ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Ich konnte es noch nie. Ach Herr, kannst du nicht irgendwen anders senden? Der ein oder andere kennt diese Gedanken sicherlich. Ich auch. Und der ein oder andere hier wird wissen, wessen Worte es waren, die ich hier eben vorgelesen habe. Es waren die Worte Moses, als er von Gott den Auftrag bekam, nach Ägypten zu gehen und Israel zu befreien. Voller Selbstzweifel, Angst und Nichtvertrauen in Gott reagierte er auf Gottes Auftrag damals an ihn. Und wir alle wissen, wie die Geschichte dann mit Mose weiterging, beziehungsweise trotzdem weiterging und am Ende auch ausging. Er ist dann doch nach Ägypten gegangen, einer der größten Männer Gottes aller Zeiten. Gott vollbrachte durch Mose viele Wunder, Gott befreite durch ihn das Volk Israel aus Ägypten. Er führte es ins verheißene Land, gewann viele große Kriege, teilte das Meer, empfing die 10 Gebote und so weiter. Und unmittelbar nach seinem Tod lesen wir Folgendes über ihn. 5. Mose 34, 10. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Von einem, der nur widerspenstig zu Gottes Auftrag bereit war, der sich nichts zugetraut hat, es dann aber doch getan hat, wurde ein Mann Gottes, der seinesgleichen sucht. Aber seine erste Reaktion, ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Also hätte mir jemand vor 25 Jahren gesagt, ich müsste heute hier predigen, ich hätte das nie und nimmer geglaubt und gemacht. Ich hätte sofort Nein geschrien. Ach Herr, kannst du nicht wen anders senden? Ich bin kein Mann, der gut reden kann. Glaubt ihr jetzt vielleicht nicht, aber ich habe gestottert wie ein Weltmeister. Gestottert ist gar kein Ausdruck, die Worte kamen gar nicht raus. Nichts konnte ich sagen in den ersten 14 Jahren. Ich konnte mich mit niemandem unterhalten. Noch nicht mal meinen eigenen Namen konnte ich gut aussprechen. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit im Urlaub. Ich war so, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Jahre. Wir waren in Italien auf dem Campingplatz und unsere Nachbarsfrau im Urlaub, die hatte mich dann nach meinem Namen gefragt, wie ich heiße. Ey, es hat ungefähr eine halbe Minute gedauert, bis mir mein Name über die Lippen kam. Ingo. Und da sagte sie, ja, oh, da hast du aber lange überlegt. Ey, das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe mich so geschämt, das war mir so peinlich. Und von diesen Situationen gab es sehr, sehr viele. Worte, die mit Vokalen beginnen, also A, E, I, O, U, die waren besonders schwer auszusprechen. Deswegen war mein eigener Name Ingo auch sehr ungünstig für mich. Wenn ich heute stotternde Kinder höre, bricht es mir immer das Herz, weil ich weiß, wie schwer sie es haben. Mit niemandem reden zu können, seinen Freunden nicht vom letzten Fußballspiel zu erzählen, im Unterricht am Hausaufgaben vorlesen, ausgelacht zu werden, wenn der Lehrer einen dran nimmt, eine 6 zu kassieren, weil man nicht, weil man keine Ahnung hat und die Antwort nicht weiß, sondern weil die Worte einfach nicht rauskommen und ich alle Schüler wieder doof angucken. Was hat der Junge? Ey, nichts habe ich, ich stotter einfach nur. Ach ja, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Kannst du nicht wen anders senden? Also diese Gedanken kenne ich nur zu gut. Und meine Eltern übrigens damals, die waren so verzweifelt mit mir. Sie haben dann meinen Kummer gesehen natürlich und sie hatten auch selbst sehr großen Kummer wegen mir. Und dann hatten sie die Ältesten damals in Düren gebeten, für mich zu beten. Und das haben die auch getan. Und Gott hat ein Wunder getan. Ich kann wieder reden. Und keinem anderen habe ich es zu verdanken, dass ich wieder reden kann als Gott allein. Und das hat sich nicht einfach rausgewachsen mit den Jahren irgendwie. Gott war es, der mich geheilt hat. Und ich weiß, manchmal rede ich sogar zu viel heute. Es tut mir wirklich leid. Ich schäme mich dann im Anschluss auch dafür. Aber Gott sei mir gnädig, ey, dass ich ihm keine Schande bin, wobei er mich doch so reich beschenkt hat. Ich kann wieder reden. Und ich sollte das nicht missbrauchen. Ich habe vor kurzem eine Bekannte gefragt. Da habe ich Mitarbeiter für unsere Kölner Jugend gesucht. Und ich halte diese Bekannte für absolut geeignet, um in der Jugend mitzuarbeiten. Also ich hatte sie gefragt, ob sie nicht in der Jugend mitarbeiten möchte. Und sie antwortete, aber Ingo, wortwörtlich, ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ja, stimmt. Kennst du auch den Vers, wo Gott sagt, nur in den Starken bin ich stark? Nein? Ja, ich auch nicht. Ich kenne nur 2. Korinther 12, 9. In deiner Schwachheit erst kann Christus vollkommen werden. Rühme dich deiner Schwachheit, denn jetzt kann sich die Kraft Gottes in dir zeigen. Du bist schwach. Aus dir heraus kannst du nichts. Aber Gott ist stark. Er kann alles durch dich bewirken, was er will. Gott sagt zu Paulus in 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft will in der Schwachheit vollkommen, wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Und Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Also leugne deine Schwäche nicht, verteidige sie nicht, verstecke sie nicht, entschuldige sie nicht, ärgere dich nicht darüber. Ja, wir denken immer, oh, Gott kann nur meine Stärken gebrauchen. Ja, aber ich habe ja nicht viele. Na dann, bleibe ich für immer schön in der 10. Reihe da hinten sitzen im Gottesdienst. Wer hätte Mose damals so gehandelt? Beziehungsweise wäre trotz seiner Schwachheit nicht Gottes Auftrag an ihn gefolgt. Hey, keiner würde ihn heute kennen. Wie viele gibt es, die wir heute nicht kennen, die nichts bewegt haben, die im Gottesdienst still in der 10. Reihe sitzen geblieben und dort auch gestorben sind, weil sie nicht Gottes Ruf gefolgt sind. Aber Gott möchte dich in deiner Schwachheit zu seiner Ehre gebrauchen. 1. Korinther 1, 27, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um die Starken zu Schanden zu machen. Ja, bist du schwach, dann preis den Herrn, er kann dich gebrauchen. Jetzt kann Gott seine Größe und seine Kraft durch dich beweisen. Glaub nicht, dass Gott durch deine Einschränkungen selbst eingeschränkt ist. Würde Gott nur perfekte Menschen gebrauchen wollen, dann würde sein Reich doch keinen einzigen Zentimeter wachsen. Denn wer von uns ist schon perfekt? Und in der Regel sind die, ich sag mal, scheinbar nahezu perfekten Menschen, beziehungsweise die wir für nahezu perfekt halten, die schönen und redegewandten Menschen dieser Welt, sehr, sehr stolz auf sich selbst. Und Stolz konnte Gott noch nie gebrauchen. Es sei denn, um an diesem stolzen Menschen seine Größe zu zeigen, indem er ihn erniedrigt und demütigt. Ja, aber demütige Menschen, die konnte Gott schon immer gebrauchen. Lukas 14, 11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also gib einfach zu, dass du Schwächen hast. Prahle nicht mit dem bisschen, das du kannst, bevor der Herr selbst dir zeigen muss, dass du schwach bist. Ich denke, wenn du stolz bist, Gott hat keine Probleme damit, in dein Leben eine Krise zu senden, die dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Gott kann dein ganzes Leben in einem Nu, in einen einzigen Scherbenhaufen zerlegen, bis von deinem Stolz nichts mehr übrig bleibt. Bis du merkst, wie ohnmächtig du ohne Gott bist. Ohne Gott kannst du nichts. Selbst Jesus konnte aus sich heraus nichts. Johannes 5, 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also wenn selbst Jesus nichts aus sich heraus tun konnte, glaub nicht, dass du irgendetwas tun kannst. Bist du stolz auf alles, was du denkst, dass du kannst? Rühmst du dich deiner Stärke? Bevor Jesus gekreuzigt wurde, jeder weiß, was Petrus zu Jesus sagte, etwas frei übersetzt, Herr, ich würde alles für dich tun, ich würde sogar für dich sterben. Und Petrus baut auf seine eigene Willensstärke. Matthäus 26, 35, Petrus spricht zu Jesus, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ja, also es ist schön, dass er so eifrig war, aber er dachte, er könnte es aus sich heraus tun. Und wir, beziehungsweise die ganze Welt, weiß, wie die Geschichte ausgegangen ist. Jesus wurde vor den Hohen Rat geschleppt und zum Tode verurteilt. Und was machte Petrus? Matthäus 26, Verse 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof, und eine Magd trat zu ihm und sprach: Auch du warst doch mit Jesus, dem Galiläer. Aber er leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du da sagst. Also selbst vor einer Magd kriegt er auf einmal weiche Knie. Da war nichts mehr mit: Ich bin der tapfere, tolle Petrus. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Die Hoffnung für alle übersetzt das viel freier. Da rief Petrus: Ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und so wurde aus einem stolzen Mann, aus dem stolzen Petrus, der seinen Mund viel zu weit aufgerissen hat: Ich würde dich nie verleugnen. Ein gebrochener Mann. Gott selbst hat ihm seine Schwachheit offenbart. Es wurde sowas von Zeit, dass der Hahn kräht. Das hatte Petrus gedemütigt. Das hat ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und seitdem weiß die ganze Welt, was für ein elendiges Häufchen Petrus an diesem Tag war. Also lass uns nicht glauben, dass wir besser sind. Unsere Kraft ist es nicht, die es uns ermöglicht, große Evangelisten zu werden, geschweige denn den Märtyrertod zu sterben. Allein Gottes Gnade ist es. Christus ist es, der stark in uns ist. Philipper 4,13: Ich vermag alles durch den, der mich stark gemacht hat. Übrigens, hast du mal darüber nachgedacht, warum Gott in 2. Mose 3 ausreichend durch einen Dornbusch zu Mose sprach? Ein Dornbusch. Bitte. Ey, so ein unnützes Gewächs. Keiner mag Dornbüsche. Das ist das allerletzte Gewächs, das ich eines Tages in meinem Garten stehen haben möchte. Bloß nicht dagegen kommen. Dieses Unkraut, wie unnötig. Ey, warum spricht Gott nicht durch etwas, das etwas Göttlichem viel gerechter wird? Hätte er nicht durch einen Granatapfelbaum oder, ich weiß nicht, eine Aloe Vera Pflanze, habe ich mir überlegt, sprechen können. Oder durch gut riechenden Lavendel. Nein, es musste ja unbedingt ein Dornbusch sein. Wer braucht diese Teile schon? Ja, anscheinend Gott braucht diese Teile. Ein Gewächs, das niemandem nützt, aber Gott nutzt es. 1. Korinther 1, Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Also glaub bitte nicht, Gott könnte nicht auch durch dich sprechen, der du dich klein und unwichtig fühlst. Hältst du dich aber für etwas Besseres und etwas außergewöhnlich Tolles, viel besser als alle anderen hier. Gott kann dich genauso, wie er es mit Petrus damals tat, an einem einzigen Tag wieder ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen. 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10, Paulus sagt: Und er, also Gott, hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum ist es wichtig, dass du weißt, dass du schwach bist? Erstens, wenn du schwach bist, hast du keine andere Wahl, als dich auf Gottes Stärke zu verlassen. Es ist genau der nötige Ausdruck von Vertrauen, das du auf Gott werfen sollst. Du bist absolut abhängig von Gott. 2. Korinther 12, 7, Paulus, der viele Offenbarungen von Gott bekommen hat, sagt: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen, die ihm gegeben worden sind, nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Deine Schwäche bewahrt dich davor, Schritte ohne Gott zu gehen. Davon abgesehen, Zweitens, Stärke verleitet einen dazu, unabhängig, alleine durchs Leben zu marschieren und andere Platz zu walzen. Schwäche dagegen bringt uns dazu, gemeinsam mit anderen Glaubensgeschwistern einen gemeinsamen Weg zu gehen. Du brauchst sie. Eine Gemeinschaft, die jeder Christ bitter nötig hat. Man sieht ein, dass man als Christ nicht alleine durchs Leben marschieren kann. Du brauchst deine Geschwister. In irgendeinem Buch habe ich mal gelesen, stell dir vor, du bist eine Schneeflocke. Eine Schneeflocke allein schmilzt sofort weg. Eine Schneeflocke allein macht noch keinen Winter. Aber eine Masse an Schneeflocken kann ganze Berge bedecken, kann Lawinen auslösen, kann einen ganzen Verkehr lahmlegen. Mit einer Masse an Schneeflocken kannst du einen Schneemann bauen. Er versucht das mal mit einer einzigen Schneeflocke. Das wird nichts. Wir brauchen einander. Außerdem, drittens, deine Schwächen lehren dich, Mitgefühl mit deinem Nächsten zu haben und rücksichtsvoller mit den Schwächen deines Nächsten umzugehen. Würden all die Pharisäer unserer Zeit offen über ihre Schwächen und ihre Fehler sprechen und sie zugeben, sie würden nicht so hartherzig mit ihren Brüdern ins Gericht gehen. Es würde vielmehr eine Kultur entstehen, wo man gemeinsam über Schwächen reden kann, wo gemeinsam den Herrn angefleht wird, dass der Herr Gnade schenkt und einen Ausweg aus den Sünden zeigt, wo man voneinander lernen kann. Wir machen Fehler, verbergen sie aber nicht. Suche mit Gottes Gnade Auswege aus der Knechtschaft der Sünde und lassen unsere Geschwister teilhaben, wie uns der Herr aus den ekelhaftesten, versklavendsten Sünden befreit hat. Ja, wisst ihr, was ich überhaupt nicht mag? Manchmal sitzt man so mit Glaubensgeschwistern an einem Tisch zusammen und dann wird oft, also mehr oder weniger subtil, manchmal auch ganz offensichtlich gewetteifert, wer der bessere Christ ist. Nein, also du guckst die und die Serie, du Sünder. Also ich würde sowas nie tun. Ich habe kein Problem mit sowas. Guck her, ich bin viel besser als du. Was? Habe ich letztens gehört. Du bist bei Facebook angemeldet? Das ist Sünde, melde dich da ab. Und auf einmal will jeder christlicher sein als der andere und man traut sich schon gar nicht mehr offen über die wahren Gefängnisse seiner Sünden, in denen man gerade sitzt, zu sprechen. Weil man sofort als, ich weiß nicht, schlechter Christ und Gottloser abgestempelt wird. Wenn ich schon als Facebook-Nutzer, als Gottloser abgestempelt werde, wie würden die Leute am Tisch erst reagieren, wenn sie von meinen Sünden wüssten, die wirklich ekelhaft sind, die in Gottes Augen ganz explizit ein Gräuel sind? Ja, die behalte ich dann lieber schön für mich, bevor die anderen Pharisäer am Tisch auf mich eindreschen. Dann spiele ich doch lieber ihr Spielchen Deutschland sucht den Superchristen mit. An so einem Tisch, nach so einem Gespräch, bleibt man ganz alleine in seinem Gefängnis der Sünde zurück. Das ist es, was Pharisäertum bewirkt, wenn man sich über den anderen erhebt. Derjenige bleibt mit seinen Sünden allein und verbergt sie. Damit ist niemandem geholfen. Übrigens, ja, kann sein, dass ich selbst manchmal so ein Pharisäer bin. Also tut mir leid, wirklich. Gott sei mir gnädig oder hole mich bitte jedes Mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Dieses Pharisäerspielchen, Deutschland sucht den Superchristen, DSDS. Erinnert mich gerne an Matthäus 18, Verse 1 bis 4, als die Jünger untereinander stritten, wer wohl der Größte im Himmel sei. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Harte Worte, aber absolut klar und verständlich für jeden. Jesus gebrauchte immer ganz klare Worte. Also, bist du schwach? Gott ist stark in dir und er möchte dich in deiner Schwachheit gebrauchen. Je offener du wirst, je weiter du deine Abwehr sinken lässt, je weiter du deine Maske abnimmst und über deine Probleme auch mal sprichst, desto mehr wird Gott in der Lage sein, dich zu gebrauchen und anderen Menschen zu helfen. Paulus offenbart sein Versagen vor der ganzen Welt. Römer 7, 19. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich will, das tue ich. Er hält sich selbst nicht für den Superchristen. Er zeigt seine innersten Gefühle, seine Verletzlichkeit, seine Sorgen der ganzen Welt, 2. Korinther 6, 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Er redet offen über seine Gefühle. Auch über seine Frustration, 2. Korinther 1,8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Er tut nicht so, als hätte er keine Probleme und könnte alles im Alleingang mal eben klären. Das kann er nicht. Er ist auf Hilfe angewiesen. Also klar, wenn du offen lebst und über deine Schwächen sprichst, dann riskierst du auch doofe Blicke und Ablehnung. Aber erstens, es ist sehr befreiend, wenn du die großen Mauern, die du selbst um dich herum gebaut hast, sodass niemand dein wahres Ich sehen kann, wieder niederreißt. Schwächen zu zeigen, ist ein erster Schritt zur Freiheit. Und ich meine nicht diese falsche Demut, wo man bis zum Ende aller Tage rumjammert, wie schlecht man ist. Nein, du sollst einfach ehrlich sein. Und dann freust du dich darüber, dass der Herr mit dir ist und dich gebrauchen kann. Je ehrlicher du bist, desto mehr kannst du Gottes Gnade erfahren. Zu hochmütigen Menschen, die alles niederwalzen, fühlt sich niemand hingezogen. Aber zu Menschen, die offen und ehrlich mit ihren Ängsten, Verletzlichkeiten und Schwächen umgehen, kann ein Verhältnis der Vertrautheit entstehen. Wenn du nur deine Stärken zeigen würdest, könnten andere sogar entmutigt werden. Sie denken vielleicht, oh Mann, so toll wie der werde ich eh nie. Dann kann ich sie direkt lassen. Du musst andere mit deiner Stärke nicht beeindrucken und versuchen sie damit irgendwie zu beeinflussen. Schaffe durch deine Ehrlichkeit ein Verhältnis der Vertrautheit. Dann kann Gott sie durch dich beeinflussen. Du sollst nicht perfekt sein, du sollst glaubwürdig sein. Dann werden sie dir vertrauen. Dann werden sie mit dir offen und ehrlich auch über ihre eigenen Schwächen reden wollen. Und dann bittet ihr gemeinsam den Herrn um Gnade. Ehrlichkeit schafft Vertrautheit. So, nun vielleicht sitzt du jetzt immer noch da und denkst, okay Gott, ich bin schwach. Ich habe keine Probleme damit zu glauben, dass ich schwach bin. Das weiß ich schon lange, das ist nichts Neues für mich. Ich war schon zu Schulzeiten der große Loser in der Klasse. Keiner hat auf mich gehört. Keiner mochte mich. Und auf einmal kommen dir wieder die Worte Moses in den Sinn. Ach Herr, wer bin ich schon, dass du mich senden willst? Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst? Was soll ich den Leuten sagen? Sie werden mir eh nicht glauben. Ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Ich konnte es noch nie. Ach Herr, kannst du nicht irgendwen anders senden? Auf einen Aspekt würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Wie reagiert Gott auf Moses Gejammer? Zuerst 2. Mose 3, Vers 12. Gott spricht zu Mose, ich will mit dir sein. Gott macht Mose Mut. Junge, du bist nicht alleine, ich bin mit dir. Aber Mose jammert weiter. Aber niemand wird mir glauben. Und Gott antwortet, ich befähige dich, Zeichen und Wunder zu tun. Gott verspricht Mose, stark in seiner Schwäche zu sein. Gott tut diese Wunder durch Mose. Aber Mose jammert weiter. Aber ich kann nicht reden, ich konnte es noch nie, ich habe einen schwerfälligen Mund. Und Gott antwortet, das ist jetzt sehr frei übersetzt, Mose, wer ist es denn, der deinen Mund gemacht hat? Ich werde mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Gott weist Mose auf Gottes Größe hin und verspricht ihm abermals, ihn nicht im Stich zu lassen. Und das hat Gott jetzt mehrmals versprochen. Und Mose jammert noch immer weiter. Ach Herr, sende doch wen anders. Ich kann das nicht. Und jetzt 2. Mose 4, Verse 14 bis 16. Nur Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Nach all dem Mut, den Gott Mose gemacht hat, nach all den Versprechen Gottes, bei ihm zu sein, durch ihn zu wirken, sogar durch ihn zu reden, weil Gott genau wusste, dass Mose schwach ist, bleibt Mose ein Feigling und zeigt Gott mit all seinem Gejammer, Gott, ich vertraue dir nicht. 2. Mose 4, 14, da wurde der Herr sehr zornig. Bitte, wie oft hast du schon gekniffen? Wie oft hast du Gott schon gezeigt, dass du ihm nicht vertraust? Also ich habe das schon sehr oft getan. Es tut mir jedes Mal leid. Ich weiß nicht, wie viele schlaflose Nächte ich deswegen schon hatte. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, einer sehr, sehr großen charismatischen Gemeinde. Die Predigerin, wohlgemerkt, wurde dafür übrigens mit sehr, sehr viel Lob überhäuft. Ich breche jetzt mal ihre 45 Minuten Predigt auf 10 Sekunden runter. Ja, also, das Evangelium zu verkündigen, das bedeutet nicht, dass ihr den Leuten von Jesus erzählen müsst. Nein, das braucht ihr nicht. Ihr könnt ganz entspannt bleiben. Ihr sollt einfach nur nett zueinander sein. Das reicht schon. Ey, 45 Minuten langes Geschwafel. Wir sollen einfach nur nett zueinander sein. Wir müssen unseren Mund gar nicht aufmachen und von Jesus erzählen. Einfach nur nett sein, das reicht schon. Ja, da fällt mir nur eins ein. 2. Mose 4,14. Da wurde der Herr sehr zornig. Es widerspricht allem, was Jesus uns aufgetragen hat. Markus 16,15 geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Mit einfach nett zueinander sein ist es nicht getan. Wir müssen einen Unterschied machen. Ja, einfach nett sein, das kann jeder Buddhist, das kann jeder Gottlose. Der Unterschied ist, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Wer daran glaubt, wird errettet. Wer nicht daran glaubt, geht verloren. Ja, das ist die provokanteste und gleichzeitig hoffnungsvollste Nachricht, die es auf dieser Welt gibt. Und du sollst sie verkündigen. Markus 16,15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin und verkündigt, das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. Und bitte, ich fordere dich jetzt nicht direkt dazu auf, nach Afrika in die Mission zu gehen. Obwohl Gott natürlich auch dort seine Leute braucht. Und ich freue mich darüber, wenn wir mal den einen oder anderen Missionar entsenden dürfen. Wirklich, das meine ich ernst. Und ich hoffe, das versteht jetzt keiner falsch, was ich jetzt sage. Ich habe schon so oft den Wunsch, nach Afrika zu gehen, von Leuten gehört, die sich weder trauen, hier in ihrer Ortsgemeinde einen Dienst zu übernehmen, noch Zeit dafür finden, hier mitzuarbeiten, noch den persönlichen Weg der Heiligung gehen, noch Zeit dafür finden, die Bibel zu studieren. Ja, aber in Afrika wird alles viel, viel besser. Von dort aus werden sie die ganze Welt bekehren, denken sie. In Wirklichkeit wollen sie einfach nur vor den Problemen und Herausforderungen ihres eigenen Lebens hier, wo sie leben, fliehen. In Wirklichkeit wollen sie den Schutz der Anonymität in Afrika, wo sie keiner kennt. Welches Gesicht haben sie dort schon zu verlieren? Ja, aber hier vor ihren Freunden oder Bekannten Farbe zu bekennen, ist ihnen zu unangenehm, ist zu peinlich. Hier kriegen sie ihren Mund nicht auf. Oder sie suchen einfach nur ein sommerliches Abenteuer, fern von dem grauen Himmel hier in Deutschland. Ja, bitte überleg dir, wie viele Leute hier in deiner Umgebung, hier in Deutschland, wo der Herr dich hingesetzt hat, kennen den Herrn nicht. Sei ein treuer Diener Christi, ab heute. Und dann mal gucken, was die Zukunft bringt. Unser Bruder Giovanni ist das beste Beispiel. Er hat ja auch jahrelang treu gedient. Dann hat der Herr ihn nach Italien gerufen und er ist diesem Ruf gefolgt. Alles richtig gemacht. Ja, aber für dich gilt erstmal, übernimm Arbeit in deiner Ortsgemeinde, wo der Herr dich hingestellt hat. Und wenn dich das nächste Mal dein Kollege anspricht, hör mal, was machst du am Sonntag? Sollen wir eine Runde Fußball spielen gehen? Dann gibst du Zeugnis. Nein, ich gehe zum Gottesdienst. Auch wenn dir das unangenehm und peinlich ist, auch wenn du Angst hast, Gott ist mit dir und segnet dich. Und wenn sie dich fragen, gehen wir Montagabend zusammen FC gucken? Dann sagst du, nein, ich muss zum Gebetsabend. Hä, Gebetsabend, wofür das denn? Um für so gottlose, verlorene Seelen wie dich zu beten. Kannst es auch ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Wenn sie über Gott lästern und behaupten, die Erde wäre in 300 Millionen Jahren entstanden, wer glaubt denn dann noch an Gott? Mach deinen Mund auf und mach dich zum Gespött und sag, ich glaube daran, dass Gott die Welt in 7 bzw. 6 Tagen geschaffen hat. Lass sie wissen, dass wir weiter festhalten am Wort Gottes, bis Jesus wiederkommt. Und übrigens, ich rede gerade gar nicht zu euch. Ich habe selbst in all dem schon versagt. Also immer wenn ich du sage, meine ich eigentlich mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du, also ich, dem Herrn treu sein kannst. Heute fängst du, also ich, damit an. Gib Zeugnis von dem, was du glaubst, dass du auf den Herrn vertraust. dass du Sklave Christi bist und dass du auf ihn angewiesen bist. Nichts kannst du aus dir heraus tun, um ewiges Leben zu erhalten. Es ist und bleibt ein Gnadengeschenk Gottes. Wenn du das nicht annimmst, wenn du leugnest, dass jemand für deine Sünden bezahlen musste, wenn du leugnest, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, du wirst dich nicht selbst retten können. Aus dir heraus kannst du das nicht. Nur Jesus kann das. Du bist auf einen Heiland angewiesen. Nur Jesus kann dich retten. Nur Jesus kann dich retten. Verkündige diese Nachricht. Daniel 12, 3. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Amen.